Und dann legen wir los. Sag mal, müssen wir uns Sorgen machen um Léon Marchand, den großen französischen Schwimm-Superstar der Spiele von Paris?
Nicht, dass ich wüsste. Oder hat er mittlerweile schon Nackenschmerzen von den drei Goldmedaillen, die ihm um den Hals hängen?
Das glaube ich eher nicht. Der hat eine ziemlich kräftige Muskulatur am Nacken. Aber der Mann soll angeblich keine Hüften haben, sagt zumindest sein Coach Bob Bowman. Übrigens, der war früher mal Trainer von Superstar Michael Phelps. Also der kennt sich aus, was Physis eines Schwimmers angeht. Und der meint das jetzt bei Marchand, aber das können wir dann auch sagen, eher im übertragenen Sinne und als Kompliment. Denn jemand, der keine Hüften hat, ist ja besonders stromlinienförmig. Und das sieht er eben im Körperbau von Léon Marchand. Also ein Mann, der wie ein Torpedo im Prinzip die perfekten Formen hat, um blitzschnell durchs Wasser zu gleiten.
Na siehste, dann ist ja alles gut.
Ja, bei uns ist auch alles gut beim Flair der Ringer, eurer täglichen Dosis Highlights von den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Heute leider wieder ohne deutsche Medaillen, aber wir haben trotzdem ein paar ganz gute Geschichten ausgepackt und wir haben einiges für euch zu bieten. Unter anderem haben wir für euch ja unseren Kollegen Moritz Wollert.
Genau, hallo.
Und Malte Asmus ist auch wieder mit dabei. Übrigens, Moritz, wir müssen noch mal sagen, dein Buch Unnützes Wissen Olympia, das sollten die Leute unbedingt kaufen.
Wenn es nach mir geht, sehr gerne, ja.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ja, haben die Triathlon-Wettbewerbe bei Olympia jetzt etwa doch noch ein unappetitliches Nachspiel? Angeblich sollten die Wasserwerte der Seine ja alle so im ungefährlichen Rahmen gelegen haben und demnach eigentlich keine Gesundheitsgefahr für die Stars im Wasser bedeutet haben.
Ja, eigentlich, aber nach dem Rennen der Männer und Frauen mussten sich mehrere Sportlerinnen und Sportler übergeben. Videos und Fotos kursierten im Netz, teilweise sehr unschöne Bilder. Mhm. Und das nährt natürlich trotz aller Messungen im Vorfeld die Zweifel an der Wasserqualität der Seine.
Ja, nehmen wir mal den Kanadier Tyler Mislavchuk, der wurde Neunter, kotzte aber nicht nur einmal nach dem Überqueren der Ziellinie, sondern nach eigener Aussage 10-mal. Also der hat auf der Strecke alles gegeben und danach auch. Also das klingt auf jeden Fall nicht gesund.
Nee, überhaupt nicht. Und so ging es ja noch reihenweise anderen. Aber wir müssen ein bisschen auf die Verschwörungsbremse treten und die vielleicht auch die Fackeln und die Mistgabeln nochmal in den Schrank stellen. Denn ein Beweis für schlimme Wasserwerte ist es in dem Sinne noch nicht.
Die kotzende Athleten, gerade im Ausdauerbereich, haben wir jetzt schon sehr oft gesehen. Also beim Marathons ja regelmäßig. Vor allen Dingen dann, wenn man sie bei Temperaturen betreibt, wie sie jetzt auch in Paris dann gemessen wurden. Die lagen ja teilweise um 30 Grad da im Zieleinlauf bei sengender Sonne und das dann obendrauf auf die sowieso schon von der Hitze und der Anstrengung ausgemergelten Organismen der Triathleten. Da kann so ein Kotzen auch durchaus mal die Folge von Erschöpfung sein. Also wir müssen da nicht gleich wieder das Schlimmste annehmen.
Das Thema des Tages.
Ja, und jetzt haben wir noch so ein Randthema im Grunde, aber was zum großen Aufreger mutiert ist. Anne, halt jetzt die Fresse. Eines der bekanntesten Zitate mittlerweile der Olympischen Spiele 2024 und sicher auch eines der kontrovers diskutiertesten. Darf ein Trainer sowas zu einer Athletin sagen?
Hockeydamen-Bundestrainer Valentin Altenburg hat es jedenfalls gesagt. Also in seinen Augen überhaupt kein Problem. Bei einer Absprache während des Duells mit Frankreich wies er vor laufenden Kameras die Nationalspielerin Anne Schröder zurecht und forderte von ihr vollen Fokus auf das Spiel ein. Verbal nicht die feinste Klinge und ehrlich gesagt, über die Wortwahl kann man sicherlich diskutieren.
Ja, kann man. Aber war es verwerflich und so daneben, wie jetzt in Social Media sofort natürlich dann der Gegenwind kam, muss man ihm jetzt die Fähigkeit absprechen, weiter Trainer zu sein? Darf ein Trainer nicht mal in irgendeiner Extremsituation auch mal in die Wortkiste greifen?
Gerade im Mannschaftssport geht es ja in Auszeiten oder bei Teambesprechungen in der Hitze des Gefechts ziemlich heiß her. Bisschen vergleichbar vielleicht mit den Zuständen in einer Sterneküche, wo ja der Ton bekanntlich auch ziemlich ruppig ist. Am Ende dann aber ja lecker Essen rauskommt. Und wahrscheinlich, wenn man 9 von 10 Mannschaftssportlern fragt, die zucken nicht mal mit der Wimper, wenn sie was hören. Auch wenn halt die Fresse vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie ist. Oder er hätte vielleicht einfach etwas stilvolleren Kraftausdruck verwenden können.
Ja, hätte er versuchen können für so einen Anschiss, aber ich muss jetzt auch sagen, der war ja jetzt auch total unter Strom. Das war ja jetzt auch eine Extremsituation. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass ihm dann auch eben mal nur der ganz kurze Dienstweg da gelungen ist. Wenn er jetzt erst höflichst um Erlaubnis gebeten hätte, dass man ihm doch vielleicht bitte mal Gehör schenken möge. Ich glaube, das wäre in der Situation ziemlich verpufft und dann wäre aus der ganzen Ansprache nichts Sinnvolles am Ende bei rausgekommen. Aber trotzdem, er muss sich ja schon klar sein, dass er live im Fernsehen ist und dass das auch gefilmt wird, dass er da nicht für sich ist mit seiner Mannschaft. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist menschlich und authentisch. Es ging ums Viertelfinale, mein Gott.
Auf jeden Fall. Am Ende, das Wichtigste ist ja auch das Verhältnis zwischen den beiden oder wie das Team damit umgeht. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, dass irgendwer Beschwerde eingereicht hat, nach Hause gefahren ist oder weinend in seinem Bett gelegen hat. Im Gegenteil, das Verhältnis der beiden soll extrem vertrauensvoll sein, ist von absoluter Wertschätzung geprägt, die kennen sich ganz lange, wurde unter anderem von der ARD berichtet. Also die haben da selber schon alle beruhigt, die sich echauffiert haben. Und das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Marschroute, wenn es die Leute, die es direkt betrifft, wenn die sich nicht aufregen, vielleicht sollten es dann auch nicht ganz so viele andere tun, oder?
Ja, eigentlich schon, aber das weißt du ja, das Empörungspotenzial gerade in Social-Media-Bereichen ist immer riesig. Und sind nicht alles, wie Anne Schröder, dann auch studierte Psychologen? Die weiß sowieso, wie das einzuordnen ist, also Extremsituation und so. Und sie weiß ja auch, was das Verhältnis angesprochen der beiden, dass Altenburg sie als sein verlängertes Herz auf dem Platz sieht und das eigene trägt der Mann nun mal in so einer emotionalen Situation einfach auf der Zunge. Nächstes Mal wird er sich sicherlich auf dieselbe gebeißen und dann ganz politisch korrekt sagen, Anne, reiß dich doch bitte mal zusammen.
Die Gewinner des Tages.
Ja, so ein altenburgischer Emotionsausbruch wäre sicher einem unserer Gewinner des Tages nie passiert, dem wäre das völlig fremd. Yusuf Dikeç, der türkische Schütze, der ist einfach zu cool für die Schützenwelt. Der tritt ohne diesen ganzen Schnickschnack an, den Schützen sonst so anhaben. Die sind ja immer ausstaffiert mit dicken Jacken, haben eine Stirnblende an, spezielle geräuschunterdrückende Ohrenschützer oder auch eine riesige Spezialbrille, abgeklebte Augen und so. Der hat nur eine Pistole und mit der schießt er ganz cool und hat dabei sogar noch die Hand in der Hosentasche.
Ja, was für eine Legende. Da sieht man auf der einen Seite eben vielleicht die schlimmste Seite von Social Media und jetzt bei Herrn Dikeç sieht man die schönste. Da kann man sich wunderbar durch 367 lustige Memes lesen und echt coole Kommentare durchstöbern. Der ist jetzt schon eine weltweite Sensation, auch eines der Bilder der Spiele vielleicht. Und macht er einen auf James Bond da, ne?
Ja, diese Pose, aber das ist schon wirklich mega, was der da gerissen hat. Es kommen jetzt aber bestimmt irgendwann die Hater noch und die sagen, also wir dürfen ja keinen mit einer Pistole jetzt glorifizieren und schon gar nicht James Bond, der ja auch noch rauchte. Aber die Diskussion wollen wir jetzt nicht aufmachen. Wir gucken lieber noch zu einem, der durch Zufall und seinem Namen verdankend weltweite Berühmtheit mittlerweile hat, Julius Christ. Er rutschte kurzfristig für den erkrankten Schlagmann Mathis Schönherr in den Deutschlandachter und half dann im Hoffnungslauf beim Finaleinzug des Achters mit. Ja, und dank der TV-Bauchbinde mit seinem Namenskürzel J.Christ ist er jetzt weltweit bekannt. Dem Deutschlandachter wurde dann, Social Media, sofort göttliche Hilfe beim Finaleinzug unterstellt. Nur, wir müssen auch sagen, dieser Christ kann zumindest nicht übers Wasser laufen.
Noch nicht.
Mal gucken, was im Finale passiert.
Genau. göttlichen Beistand genossen auch andere Mannschaften. Die 3-gegen-3 Basketballerinnen aus Deutschland zum Beispiel, die hatten einen sehr erfolgreichen Tag mit 2 Siegen gegen die bis dato ungeschlagene Kanadierinnen und dann abends auch nochmal gegen Aserbaidschan. Das Ziel der K.O.-Runde ist mit 3 Siegen nach 4 Spielen immer noch im Blick. Und ihre Kolleginnen vom großen Feld aus der Halle, die haben es ihnen gleich getan. Die haben mit 75-64 gegen Japan gewonnen und stehen damit bereits im Viertelfinale.
Und Satu Sabali, die hat mal wieder eine tolle Leistung dabei geboten, die Mannschaft dahin getragen. Und getragen von der Euphorie in der Halle in Bercy wurde wieder Simone Biles. 2 Tage nach dem Teamgold gewann sie dann auch im Einzelmehrkampf auch mal wieder überragend, wie sie da abgeliefert hat. Tja, zum 6. Mal ging damit das Mehrkampfgold in Folge an die USA. Die räumen in der Entscheidung eben alles ab. Und Simone Biles räumt wahrscheinlich bei diesen Olympischen Spielen alles ab.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, hier müssen wir leider Anna-Maria Wagner nennen, unsere Fahnenträgerin. Sie war angetreten mit dem großen Ziel, die erste deutsche Judo-Olympiasiegerin seit 20 Jahren zu werden, hat aber überraschend sogar eine Medaille in der Klasse bis 78 Kilogramm verpasst, verlor ihr Duell um Bronze gegen Ma Chenzhou aus China durch Ippon im Golden Score. Also ganz eng, musste sich mit dem beschissenen Platz 4 begnügen. Ja, jetzt muss sie noch auf den Teamwettbewerb hoffen, ob sie da vielleicht eine Medaille noch abgreifen kann.
Das ist ihre letzte Chance, diese Olympischen Spiele dann doch noch nach dem Fahnentragen irgendwo in eine für sie positive Richtung zu drehen. Für Alexander Zverev ist Olympia dagegen leider vorbei. Der war sowieso stocksauer, als er gegen Lorenzo Musetti antreten musste, weil er nach seinem Match am Vortag keine 18 Stunden Pause hatte. Also zwischen Achtel- und Viertelfinale war mal gerade so ein bisschen mehr als ein halber Tag dazwischen. Musetti hatte mehr Regenerationszeit, das ärgerte Zverev. Er verlor am Ende mit 5-7, hatte aber dann auch noch mit Schiedsrichterleistung zwischendurch zu hadern. Musetti blieb cool, blieb stark, tolle Stops, tolle Rückhände. Er war eigentlich in allen Bereichen besser, aber nach dem Spiel haben wir dann auch erfahren, warum es bei Zverev nicht so lief. Zum einen natürlich, weil er sauer war, aber vor allem, weil er sich schon die ganze Woche nicht wirklich fit fühlte und dann auch nach dem Spiel jetzt über Schwindel und Übelkeit geklagt hat. Der war nicht in der Sane, aber dem ging's einfach nicht gut. Die ganze Woche schon. Jetzt will er sich einen genaueren Check dann nochmal an sich durchführen lassen, will ein Blutbild machen, um mal Gewissheit zu haben, was da vielleicht los ist. Und er hofft dann mit einer kurzen Regenerationspause dann für die US-Turniere und vor allen Dingen natürlich die US Open dann Ende August wieder fit zu werden. Der Traum von der Titelverteidigung oder zumindest von einer Medaille in Paris, der ist damit aber leider ausgeträumt.
Ja, genauso geht es Kevin Mayer im olympischen Zehnkampf, der am Freitag startet. Aber das Event wird ohne den Weltrekordler stattfinden. Der ist schon seit längerer Zeit von Verletzungen geplagt. Lange Zeit war die Olympia-Quali auch auf der Kippe. Dann hat er sich Anfang Juli nochmal verletzt. Und jetzt scheiterte er am letzten Fitnesstest. Ganz bittere Geschichte natürlich für ihn in seinen Heimatspielen. Auch wenn er wahrscheinlich bei der Vorbereitung nur Außenseiterchancen auf eine Medaille gehabt hätte.
Aber ich glaube, dabei wäre er trotzdem natürlich im eigenen Land einfach gerne gewesen.
Der Aufreger des Tages.
Ja, kommen wir zu der Kontroverse um die algerische Boxerin Imane Khelif. Die gibt schon länger, diese Aufregung. Die brannte jetzt in Paris aber nochmal richtig hoch.
Ja, genau. Khelif hatte in Tokio noch den 5. Platz belegt, was relativ wenig Leute wahrscheinlich wahrgenommen haben. 2023 wurde sie dann zusammen mit der taiwanesischen Boxerin Lin Yuting bei der WM vom internationalen Boxverband IBA disqualifiziert. Beide hatten wohl erhöhte Testosteronwerte und fielen durch einen nicht näher spezifizierten Geschlechtertest.
Genau, das olympische Boxen wird aber von der IOC organisiert, nicht von der IBA. Die wurde nämlich wegen Korruption vom Internationalen Olympischen Komitee ausgeschlossen. Der Boxverband, ein Verein, der ziemlich kriminelle Machenschaften ja auf dem Kerbholz hat und sowieso mit Vorsicht zu genießen ist, offenbar auch in dieser Geschichte. Der IOC-Sprecher Mark Adams hat jedenfalls betont, also nach unseren Regularien, nach den Regularien des IOC, sind die beiden Teilnehmerinnen, Sportlerinnen voll teilnahmeberechtigt, da sie bereits ja auch bei den Olympischen Spielen in Tokio schon teilgenommen hätten. Und Mark Adams forderte, die Angelegenheit jetzt bitte nicht zu einer Hexenjagd werden zu lassen.
Ja, die Optik hat aber für einen ziemlichen Wirbel gesorgt, denn im Viertelfinale in der 66-Kilo-Klasse trat Kelief gegen die Italienerin Angela Carini an. Und Carini hatte schon nach zwei harten Treffern eine blutende Nase und gab unter Tränen auf. Hinterher sagte sie kryptisch, sie habe schon oft gegen Männer trainiert, aber der Schmerz bei diesem Kampf sei zu stark gewesen.
Ja, nach dem Kampf verweigerte Carini dann Kelief den Handschlag, sagte dann aber ein bisschen später nach einer kleinen Bedenkzeit, sie akzeptiere auf jeden Fall, dass Kelief teilnahmeberechtigt sei.
Ja, das verhinderte allerdings nicht sehr aufgeregte Diskussionen und Reaktionen auf den Kampf. Unter anderem schaltete sich sogar Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein. Sie prangerte den Kampf als ungleich an und sprach sich gegen die Teilnahme von Athletinnen mit, ich zitiere, männlichen genetischen Merkmalen an Frauenwettbewerben aus. Sie möchte gerne die Rechte weiblicher Athleten schützen.
Jetzt müssen wir dazu sagen, all das, was hier jetzt unterstellt wird, basiert zum einen auf Kelifs eher männlicher optischer Erscheinung, ja, und dann auf den angeblichen, aber von der IBA vertraulich behandelten Tests 2023. Die IBA wollte sich auch nicht weiter zu den Vorfällen äußern. Ist ja ohnehin, ich habe es eben gesagt, ein mit Vorsicht zu genießender Weltverband, sonst wäre er ja auch nicht suspendiert worden. Aber die Richtlinien des IOC, dass das auf stellt für die Teilnahme, scheint Kelief eingehalten zu haben. Und das IOC prüft für eine Teilnahme die Testosteronwerte und die demnach bei Kelief und ihrer Kollegin aus Taiwan offenbar nicht auffällig waren.
Laut des IOC sei jeder Mensch habe das Recht, ohne Diskriminierung Sport zu treiben. Man teilte auch noch gegen die IBA aus. Die gegenwärtige Aggression gegen die beiden Sportlerinnen beruhe ausschließlich auf dieser willkürlichen Entscheidung, die ohne jedes ordnungsgemäße Verfahren getroffen wurde. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass diese Sportlerinnen seit vielen Jahren an Spitzenwettkämpfen teilgenommen haben.
Ja, also ein komplexes und sensibles Thema, emotional extrem aufgeladen. Wir können an dieser Stelle jetzt erstmal nur den Stand jetzt wiedergeben. Wir hoffen, dass das damit auch zu den Akten gelegt wird und das IOC da tatsächlich ein Machtwort spricht und da nicht noch weitere dämliche Verdächtigungen auf Basis von nicht wirklich nachvollziehbaren, in Anführungsstrichen, Beweisen dann angestellt werden. Wir halten euch aber natürlich in diesem Punkt auf dem Laufenden hier beim Flair der Ringe.
Und darauf freuen wir uns heute.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall erstmal, wenn solche weiteren Gerüchte es nicht gibt und wir uns auf den Sport und vor allen Dingen auf die 23 Entscheidungen des Tages konzentrieren können. Wir hoffen natürlich auf die ein oder andere deutsche Überraschung. So richtig sichere Medaillenchancen, wenn man davon überhaupt reden kann, gibt es ja aus deutscher Sicht dann sowieso nicht für den heutigen Tag. Aber bei den Mannschaften gibt es so ein paar Vorentscheidungen, zumindest richtungsweisende Sachen könnten sich da anbahnen.
So sieht's aus. Unsere Volleyballer spielen um 9 Uhr morgens gegen Argentinien und kämpfen da um den Viertelfinaleinzug. Ebenso sind unsere Handballer wieder aktiv. Die wollen ihre Pleite gegen Kroatien wettmachen und um 16 Uhr am liebsten Spanien schlagen. Den Abschluss des Tages bilden die Hockey-Weltmeister, die um 20:15 gegen Großbritannien spielen, sowie die Basketball-Weltmeister um 21 Uhr. Da treffen sie auf den Gastgeber Frankreich mit Victor Wembanyama. Da geht es um den Gruppensieg. Beide sind aber bereits fürs Viertelfinale qualifiziert, wollen sich aber eine bessere Ausgangsposition für die nächste Runde sichern.
Und die Leichtathletik geht los mit dem Zehnkampf, dem ersten Tag des Zehnkampfes. Also, da wird's spannend im Stade de France. Da wird, ja, zumindest mal der erste Tag der Könige der Athleten stattfinden, und der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer, der gilt ja als ganz, ganz großer Favorit auf Zehnkampfgold. Man kann den Zehnkampf noch nicht am ersten Tag gewinnen, man könnte ihn aber verlieren. Da hast du in deinem Buch doch bestimmt auch über Jürgen Hinksen 1988 und den 110 Meter Hürdenlauf was geschrieben, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Jürgen Hinksen hat es nicht ins Buch geschafft, nein.
Da waren zu viele andere gute Geschichten, aber seine Geschichte ist auch nicht schlecht. Die drei Fehlstarts dann gleich bei der ersten Disziplin, und dann war es schon um ihn geschehen.
Das hast du aber schön gerettet, dass du mich hier auf dem falschen Fuß erwischt hast.
Da habe ich jetzt absolut mit gerechnet, dass die Geschichte doch bestimmt da drin ist.
Vielleicht gibt's ja einen zweiten Band, dann kann man ja noch mal gucken.
Aber da habe ich auch mal was an unnützem Wissen hier verteilt, was von früher ist, was vielleicht für die jüngeren Zuschauer und ZuhörerInnen dann vielleicht was ist. Also, Leo Neugebauer, drücken wir ihm die Daumen, dass das, was Jürgen Hinksen passiert ist, ihm nicht passiert. Ja, und ein Titel über 10.000 Meter wird auch vergeben. Also die Leichtathletik geht dann schon mal mit den ganz, ganz anstrengenden Geschichten los.
Ja, ist auch immer eines der Highlights der Leichtathletikwettbewerbe. 10.000 Meter, eigentlich immer ein ganz tolles Rennen, große Dramatik. Die erhoffen wir uns natürlich auch beim Tennis, denn da stehen die Halbfinals der Männer auf dem Programm. Zwar ohne Sascha Zverev, aber andere Topspieler sind dabei, unter anderem Carlos Alcaraz aus Spanien. Mhm. Und da wollen wir mal sehen, wie das ausgeht. Im Mixed gibt's ebenfalls ein Endspiel, und das findet um 19 Uhr statt.
Also da gibt's dann schon mal eine Goldmedaille für die beteiligten Teams. Was wir auch noch sagen müssen beim Thema Tennis, im Doppel, Andy Murrays Karriere ist jetzt auch beendet. An der Seite von Dan Evans ist er ausgeschieden gegen Taylor Fritz und Tommy Paul. Noch ein Großer, der sogar noch ein Jahr älter war als Angelique Kerber, mit 37, verlässt die Bühne. Ich fand den immer super, ich habe den immer gerne geguckt, vor allen Dingen seinen Sieg in Wimbledon damals, als er diese Siegdürre von Briten in Wimbledon nach ich weiß nicht mehr, wie viele Jahren das war, irgendwann in den 30ern, Fred Perry, aber dann war es doch irgendwann um diese Durchstrecke geschehen, weil Andy Murray gewonnen hat. Das fand ich sehr emotional damals.
Ja, absolut sympathischer Typ, und we'll miss you, Andy. All the best.
Und ihr müsst uns nicht so lange entbehren. Morgen sind wir dann schon wieder da mit der nächsten Ausgabe vom Flair der Ringe. Danke für heute. Au revoir.
Au revoir.
Und dann legen wir los. Sag mal, müssen wir uns Sorgen machen um Léon Marchand, den großen französischen Schwimm-Superstar der Spiele von Paris?
Nicht, dass ich wüsste. Oder hat er mittlerweile schon Nackenschmerzen von den drei Goldmedaillen, die ihm um den Hals hängen?
Das glaube ich eher nicht. Er hat eine ziemlich kräftige Muskulatur am Nacken. Aber der Mann soll angeblich keine Hüften haben, sagt zumindest sein Coach Bob Bowman. Übrigens, der war früher mal Trainer von Superstar Michael Phelps, also der kennt sich aus, was Physis eines Schwimmers angeht, und der meint das jetzt bei Marchand, aber das können wir dann auch sagen, eher im übertragenen Sinne und als Kompliment, denn jemand, der keine Hüften hat, ist ja besonders stromlinienförmig, und das sieht er eben im Körperbau von Léon Marchand, also ein Mann, der wie ein Torpedo im Prinzip die perfekten Formen hat, um blitzschnell durchs Wasser zu gleiten.
Na siehste, dann ist ja alles gut.
Ja, bei uns ist auch alles gut beim Flair der Ringe, eurer täglichen Dosis Highlights von den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Heute leider wieder ohne deutsche Medaillen, aber wir haben trotzdem ein paar ganz gute Geschichten ausgepackt, und wir haben einiges für euch zu bieten. Unter anderem haben wir für euch ja unseren Kollegen Moritz Wollert.
Genau, hallo.
Und Malte Asmus ist auch wieder mit dabei. Übrigens, Moritz, wir müssen noch mal sagen, dein Buch Unnützes Wissen Olympia, das sollten die Leute unbedingt kaufen.
Wenn es nach mir geht, sehr gerne, ja.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.